Sie hörten die Sendung Betrachtungen auf novaradio.ch.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, herzlich willkommen in der Sendung Betrachtungen. Heute geht es um den alten und neuen Bund mit dem Untertitel Verheißung und Erfüllung. Mit dem Beginn des Neuen endet der alte Bund. Alt, nicht als wäre er für uns nicht mehr von Belangen. Er war nach Gottes Heilsplan darauf ausgerichtet, das Kommen Christi und das Kommen des messianischen Reiches vorzubereiten. Und ist alles erfüllte Wirklichkeit und als Bekräftigung der Treue Gottes weiter präsent. Als Jesus mit seinem Blut, dem Blut des Bundes, den alten Bund aufhob, wurde das Vergangene für die Christen nicht Existenz. Abraham ist der Vater aller Glaubenden. Die Alten sind eine Wolke von Zeugen, die uns auch heute umgibt. In der Liturgie und im persönlichen Gebet benutzen wir oft Worte, die ihre Gebetsworte waren. Auch das Magnificat Mariens speist sich aus alttestamentlichen Gebeten. Und Jesus selbst betete oft mit Psalmworten bis hin zu einem Augenblick, da er sein Leben aushaucht. Wie nahe stehen wir den Beten des alten Bundes, wenn wir Psalmen beten, die schon Jesus und Maria gebeten haben? Die Evangelisten betonten oft die Erfüllung der alten Verheißung in Christus. Der Herr sagt er es einige Male deutlich. Heute hat sich das Sprichwort, das ihr eben gehört habt, erfüllt. Der heilige Augustinus schreibt in seiner rhetorischen, geschliffenen Art, das Neue Testament ist im Alten erfüllt, das Alte wird im Neuen erfüllt. Die Kirche lehrt, das Alte Testament ist ein unaufgehbarer Teil der Heiligen Schrift. Seine Bücher sind von Gott inspiriert und beinhalten einen dauernden Wert, denn der alte Bund ist nie widerrufen worden. Die Schriften des Heiligen Neuen Testaments bieten uns die endgültige Wahrheit der göttlichen Offenbarung. Ihr zentrales Thema ist Jesus Christus, der menschgewordenen Sohn Gottes, seinen Taten, seine Lehre, sein Leiden und seine Verherrlichung, wie die Anfänge seiner Kirche unter den Walten des Heiligen Geistes. In ihnen kommt das Wort Gottes zu einzigartiger Darstellung und Kraftentfaltung. Wenn Jesus sich als Sohn Gottes weiß und bekennt und dennoch mit uns zu Gott Vater sagt, zeigt er uns, dass Gott Israels, den Vater der Völker, Schöpfer aller Dinge und Herrn der Welt, in einem neuen Licht. Einerseits nennt dieser Mensch Gott seinen Vater, spricht zu ihm als einem Du, das ihm gegenübersteht. Anders aber ist er selbst wirkliche und begnadete Nähe Gottes. Die Vermittlung Gottes an uns und dies gerade dadurch, dass er selbst Gott als Mensch in Menschengestalt und Wesen, der mit Gott mit uns, Emmanuel, ist. Wenn er dann den Heiligen Geist verkündet und den Menschen den Zugang zur allerheiligsten Dreifaltigkeit öffnet, ist die unüberbietbare Tiefe des unzugänglichen Geheimnisses erreicht. Ein Kirchenvater verweist auf die liebevolle göttliche Pädagogik auf diesem Weg einer fortschreitende Offenbarung. Das Alte Testament verkündete den Vater offen, den Sohn mehr dunkel. Das Neue offenbarte den Sohn und ließ die Gottheit des Geistes erahnen. Jetzt wohnt der Geist unter uns und gewährt uns einen klaren Schritt, Sicht von sich selbst. Durch Fortschritte und Vordringen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit wird das Licht der Dreifaltigkeit den schon mehr Erleuchteten ausstrahlen. Dies ist die neue Erfahrung Gottes, die Jesus bringt. Sie bedeutet sich an die Bilder, die der Herr im heutigen Evangelium gebraucht hat. Und zwar, neuer Wein gehört in neuen Schläuche. Niemand näht ein Stück neuen Stoff auf ein altes Kleid. Machen wir hier nun eine kurze Musikpause und dann noch die Opus Dei-Sendung.
Hier ist das Herz unseres Glaubens, Gott will uns nahe sein. Hier ist die Quelle des Lebens, Christus in Brot und Wein. Wer davon isst, wer davon trinkt, wird Quelle des Glaubens sein. Wer davon isst, wer davon trinkt, wird Quelle des Glaubens sein. Hier ist der Grund unserer Hoffnung. Weggerollt ist der Stein. Hier ist das große Geheimnis. Christus in Brot und Wein. Wer davon isst, wer davon trinkt, wird Quelle der Hoffnung sein. Wer davon isst, wer davon trinkt, wird Quelle der Hoffnung sein. Hier ist die Tiefe der Liebe. Größer kann sie nicht sein. Er ist in unserer Mitte, Christus in Brot und Wein. Wer davon isst, wer davon trinkt, wird Quelle der Liebe sein. Wer davon isst, wer davon trinkt, wird Quelle der Liebe sein.
Sie hörten die Sendung Betrachtungen auf novaradio.ch. Sie hören die Sendung aus dem geistlichen Schatz des Opus Dei auf novaradio.ch.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen der Sendung aus dem geistlichen Schatz des Opus Dei. Nun, in den nächsten paar Wochen möchte ich Ihnen das Opus Dei etwas näher bringen, was es bedeutet etc. Und zu Beginn möchte ich erklären, was das Personalprälatur bedeutet. Zuvor aber nur ganz kurz. Das Opus Dei ist eine internationale Seelsorgeeinrichtung der katholischen Kirche. Es wurde 1928 vom heiligen Josef Maria Escriva gegründet. Es will überall bekannt machen, dass die Arbeit und die gewöhnlichen Lebensumstände Gelegenheit sind, Gott zu begegnen, den anderen zu dienen und zur Verbesserung der gesellschaftlichen Verhältnisse beizutragen. Nun, wer immer wieder etwas von Opus Dei hört, aber auch in unserem Radio jede Woche, hören Sie ab und zu, dass es eine Prälatur ist oder eben eine Personalprälatur. Die Personalprälatur ist eine neuartige Struktur der kirchlichen Seelsorge, die auf das Zweite Vatikanische Konzil zurückgeht. Personalprälaturen werden vom Heiligen Stuhl für spezifische seelsorgerliche oder organisatorische Zwecke eingerichtet und unterstehen der Vatikanischen Kongregation für die Bischöfe. Es können ihnen sowohl Priester als auch Laien angehören. Das Element Prälatur bedeutet vor allem zweierlei. Erstens, die Personalprälatur ist analog zur Diözese strukturiert. Das heißt, sie besteht aus einem eigenen Oberhirten, ihrem Prälaten als sogenannten Ordinarius Proporius, einer eigenen Priesterschaft, Presbyterium und im Falle des Opus Dei einer überwältigenden Mehrheit von Laien. Zweitens, sie ist aber kein Bistum, sondern eine Seelsorgeeinrichtung, welche die Pastoral der jeweiligen Diözese voraussetzt und spezifisch ergänzt. Die Laien einer Personalprälatur gehören unverändert ihrem Bistum an. Der Ausdruck Personal steht im Unterschied zu territorial. Während die Zugehörigkeit zu einem im Bistum, also Ortskirche, einer Territorialprälatur oder einer Pfarrei durch den Wohnsitz des jeweiligen Gläubigen bestimmt wird, basiert die Zugehörigkeit zur Personalprälatur aus einer Eigenschaft der jeweiligen Person im Falle des Opus Dei zu einer Vereinbarung zwischen dem Einzelnen und der Prälatur. Johannes Paul II. Hat das Opus Dei 1982 als Personalprälatur errichtet, weil diese Rechtsform seinen Laien als exakt das definiert, was sie wirklich sind, als gewöhnliche Laien ohne Sonderstellung in der Kirche. Die Zugehörigkeit zur Prälatur macht sie so wenig zu geweihten Personen und sondert sie so wenig von ihrer Diözese oder ihrem sozialen Umfeld ab, wie ihre Zugehörigkeit zu einer Diözese oder ihrem sozialen Umfeld ab, wie ihre Zugehörigkeit zu einer Pfarrei. So, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, nächstes Mal hören Sie dann in einer Woche, wie lässt sich Personalprälatur Opus Dei charakterisieren und ist das Opus Dei gleichermaßen für Männer und Frauen da. Das war es für diese Woche bzw. für heute. Wir hören uns spätestens am Freitag in der Nachrichtensendung und ansonsten besuchen Sie unsere Webseite novaradio.ch oder die Facebook-Seite und dort werden Sie über laufende Sendungen immer wieder informiert. Aus dem Studio verabschiedet sich Davor Novakovic und nun hören Sie noch ein Musikstück.
Sie hörten die Sendung aus dem geistlichen Schatz des Opus Dei auf novaradio.ch.